So, bin zurück, ihr Lieben. Machen wir weiter in Kapitel 5. Wir sind richtig schnell unterwegs hier, zumindest ja für meine Verhältnisse. Normalerweise brauche ich ein Jahr für ein Kapitel. In dem Fall können wir schneller hier durch diese Abschnitte durcharbeiten, damit ja, wir vorwärts kommen. Kapitel 5, also sind wir da. Machen wir weiter. Sind vor dem Thron, sehen die Herrlichkeit Gottes und jetzt sehen wir, dass dieser Schöpfergott seinen Ratschluss in seiner Hand hält und es ist die Frage eben nach dem Würdigen. Warum? Weil der Wille Gottes versiegelt ist. Wenn wir in den Propheten das Alte Testament lesen, zum Beispiel Daniel, nachdem Gott ihm seinen Willen offenbart hat bezüglich der Dinge, die noch kommen sollen, dann sagt Gott ihm, versiegle die Worte, denn diese Vision ist auf ferne Zeiten hin. Und da ist dieses eben das gleiche Wort versiegeln. Somit ging es nicht nur darum, dass Daniel da buchstäbliche Siegel dran gemacht hat oder ein Siegel dran gemacht hat und dann eben nach 500 Jahren oder so diese Siegel niemand brechen durfte, sondern damit meint Gott, dass das bleibt geheim. Das ist etwas, was verborgen ist. So, man kann es lesen, aber man hört mit den Ohren, aber man versteht es nicht. Man sieht es mit den Augen, aber man sieht es nicht mit dem Herzen. Der Wille Gottes muss ja offenbart werden. Das heißt, Gott sagt, dieser Wille bleibt unter dem Verschluss. Wir können es lesen, wir können darüber raten, aber es bleibt unter dem Verschluss. Und dann sagt er, dass am Ende der Tage aber die Erkenntnis zunehmen wird in Daniel. Das heißt, bezüglich dieser Dinge wird Gott selbst die Siegel öffnen und wird dann den Willen Gottes zu erkennen geben. Das ist hier, was wir hier in Offenbarung 5 haben. Es ist die Suche nach dem Willen Gottes. Es ist die Suche nach demjenigen, der den Willen Gottes uns offenbart, letztendlich, der uns diesen Willen erklärt. Und wer ist er? Wer ist es? Schaut mal, da heißt das Vers 4. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde. Das ist ein trauriges Bild. Mit so viel Hoffnung, mit so viel Erwartung stand Johannes da. Er durfte von den Thron Gottes, sah die ganze Herrlichkeit. Und jetzt ist er kurz davor, Gottes Willen zu erfahren. Jesus hat ihn zu sich geholt, sagt, ich werde dir zeigen, was geschehen muss und was danach passieren muss. Und jetzt steht Johannes da voller Erwartung, was muss passieren, was wird geschehen. In Kapitel 4, Vers 1 heißt ja, die Stimme, die mit mir redet, sprach, komm hierauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und mit dieser Erwartung steht ja Johannes vor dem Thron. Er hat die ganze Herrlichkeit, all das jetzt gesehen. Jetzt steht er da. Und jetzt, was muss geschehen? Was muss geschehen? Und dann hört er, dann sieht er, der Wille Gottes ist aufgeschrieben. Der Wille Gottes ist niedergeschrieben, vollständig niedergeschrieben. Aber keiner kann es ihm offenbaren. Keiner kann es ihm erklären. Keiner kann es ihm sagen. Und Johannes bricht in große Trauer. In große Trauer, in Weinen. Und ich weinte sehr. Also er war nicht nur ein bisschen traurig, sondern wirklich, er weinte sehr, bitterlich. Es hat ihn erschüttert, in Mark und Bein. Sehr, sehr deprimiert. Weil niemand für würdig befunden wurde. Das ist immer noch die Thematik. Wer ist würdig? Wer hat das Recht? Von der Stellung, von seinem Wesen, wer hat das Recht? Und Johannes hat keinen ausgemacht. Das ist interessant. Johannes hat keinen gefunden. Aber Johannes hat keinen gefunden, aber wer gefunden hat. Und einer von den Ältesten spricht, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Jetzt kommt die gute Nachricht und das ist herrlich. Das, was ich heute schon in der ersten Einheit euch gesagt habe, jetzt kommen die Repräsentanten ins Spiel und jetzt kommt der Repräsentant der Ältesten ins Spiel, einer von den Ältesten. Welcher spielt keine Rolle, aber eben einer aus diesem Repräsentantenhaus, aus einer von diesen Repräsentanten kommt und gibt ihm, übermittelt ihm eine gute Nachricht, wirklich eine gute Botschaft. Er verkündigt ihm und sagt, siehe, das ist so ein Aufruf, den wir in den Evangelien haben, wenn es zum Beispiel Johannes der Täufer Jesus sagt, das ist der Siehe, das Lamm Gottes. Oder wenn Jesus in bestimmten Begebenheit davon sprach, dann, wenn er sagte, siehe, dann heißt es, merkt auf, es ist überraschend, es ist herrlich, es ist lohnenswert hinzuschauen, es ist etwas Wundersames. In gleicher Weise, Kapitel Vers 1, beginnt ja die ganze Show so, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Das ist nicht nur so, das ist keine, nicht nur einfach reine Information, sondern das ist überraschend. Johannes war überraschend. Siehe, ich konnte in den Himmel hineinschauen. Boah. Und jetzt in gleicher Weise sagt der Älteste, siehe, schau genau hin. So, er weist Johannes auf einen Würdigen hin und dann, guck genau hin. Und dann sagt er, weine nicht. Gute Nachricht, deswegen sage ich das eine gute Nachricht. Die Verkündigung, letztendlich beginnt es, der Evangeliumsverkündigung. Weine nicht, es gibt keinen Grund zu weinen. Hör auf. Warum? Schaut mal, du siehst etwas nicht. So, hör auf zu weinen, schau hin, es gibt einen. Der Grund, warum du weinst, ist nicht begründet. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Siehe, es gibt einen. Und er sagt zuerst, schau mal, es hat überwunden. Und das ist die Thematik, die Verknüpfung zu Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu setzen. Also Kapitel 3, 21, Entschuldigung. Und dann, wie auch ich überwunden und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. So, wie auch ich überwunden habe und dich auf den Thron gesetzt habe. Jetzt wird uns der Würdige, der Überwinder vorgestellt. Und uns wird gesagt, derjenige, der auf sich auf den Thron gesetzt hat, ist ein Löwe. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Also Löwe, Stamm Juda und die Wurzel Davids als Kennzeichen und Identifikationen. Ich muss kurz mich wieder aktivieren. Der Löwe, Juda und Wurzel Davids. Das sind die Erkennungsmerkmale, die der Älteste dem Johannes sagt. Und somit uns und Johannes auf eine Spur führen, eine Identifikationsspur. Also, woher wissen, wer ist der? Wer ist der Überwinder? Und wer ist somit würdig, auf den Thron zu setzen? Wer ist würdig, den Willen Gottes zu kennen, den zu offenbaren und letztendlich auch den auszuführen? Wer allein kann den Willen Gottes ausführen? Den Willen Gottes tun. Und er sagt, es ist ein Löwe. Und zwar nicht irgendein Löwe, sondern der Löwe aus dem Stamm Juda. Diesen Gedankengang kennen meine lieben Geschwister, mit denen ich jetzt seit echt einigen Jahren unterwegs bin, sehr gut. Für die anderen, die mit mir erst seit kurzem unterwegs sind, vielleicht in Bibel lesen, für die mag es vielleicht neu sein. Von daher will ich das nur euch ganz kurz euch da hineinnehmen und euch bitten, mit mir 1. Mose aufzuschlagen, Kapitel 49. 1. Mose 49. Wir sind am Ende vom ersten Buch Mose. Das, was wir hier haben, ist wirklich ein Thema für sich. Und von daher werde ich das aber versuchen, wirklich kompakt mit euch hier zusammenzufassen. Aber es ist letztendlich ein Thema für sich, nämlich die Linie des Erlösers, die sich vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch Mose durchzieht, vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung sich durchzieht. Und das ist die Frage nach dem einen, der die Menschheit erlösen wird. Die Menschheit fiel und Gott versprach, dass einer, ein Er aus dem Stamm, aus der Nachkommenschaft Evas, der Schlange in den Kopf zermalmen wird. Und da ist die Verheißung, 1. Mose 3, Vers 16, das Protoevangelium beginnt damit. Und dann, ab da beginnt ja die Geschichte und die Suche. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist in der Lage, denjenigen den Kopf zu zermalmen, also ihn zu töten, ihn zu besiegen, der die ganze Menschheit zum Fall gebracht hat. Und hier reden wir eben von dem einen Cherub, wir reden nicht von einem Engel, der gefallenen ist und der die nicht nur eine Rebellion im Himmel angestiftet hat, sondern eben auch auf die Erde gebracht hat. Und da ist die Suche jetzt nach dem Würdigen. Und Gott verheißt von Anfang an, dass dass dieser eine kommen wird und dass er das in Ordnung bringen wird. Und dann führt uns die Schrift ja Schritt für Schritt durch diese Heilslinie hindurch, beginnend bei Adam, deswegen heißt auch Menschensohn, weil er aus der Nachkommenschaft von Menschen sein wird, nämlich ein Menschen, ein Adamssohn, könnte man sogar so übersetzen. Aus dieser Linie wird er kommen, ein Typus in Adam, genau. Und da, durch die Seth-Familie und wir kommen vorbei an der Linie, die uns durchgeführt wird. Ich gebe euch nur die groben Stationen wie Noah, wie Abraham und so, Isaac, Jakob und Juda und dann eben David. Also da geht die Schrift und führt uns Schritt für Schritt mit diesen Begrifflichkeiten Nachkomme oder Same, gibt ja eine Leitplanke oder so Schilder, wo wir genau anhand diesen Schildern diesen einen kennenlernen werden und vorbereitet werden durch das Alte Testament, vorbereitet werden, wer ist er. Und mit jedem Hinweis auf diese Nachkommenschaft, mit jedem Hinweis auf diesen Samen, mit jeder Person in dieser Linie des Messias, lernen wir den Inhalt oder lernen wir den Erlöser selbst kennen. So auf die Schnelle, um die anderen nicht so arg zu ermüden. Und so kommen wir auch irgendwann mal in 1. Mose 49 vorbei und wir lernen die Söhne Jakobs kennen. Die Linie nochmal beginnt, dann läuft über Abraham, läuft über Isaac, läuft über Jakob, so das ist die Linie. Das eine läuft weiter und die läuft eben dann nicht über Ruben, der Erstgeborene ist aus den Söhnen Jakobs, sondern die läuft dann über Juda. Und hier in Kapitel 49 wird uns erklärt, warum die Segenslinie und somit die Verheißungslinie des Messias, die Linie des Erlösers, nicht über den Erstgeborenen Ruben geht, sondern es wird uns erklärt, warum sie über Juda geht. Die Erklärung ist jetzt nicht mein Thema, sondern wir werden darauf hingewiesen, dass er es derjenige ist, der aus dem Stamm Juda kommt. Ich lese euch deswegen vor, weil einer der Ältesten sagt, überwunden hat der Löwe aus dem Stamm Juda. Und das ist ein klarer Verweis auf 1. Mose 49, Vers 8 und folgende. Und die lese ich euch vor. Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Also das sind schon gewaltige Verheißungen dem Juda zugesprochen. Und wenn man die Geschichte Judas später liest, nichts von dem trifft auf Juda zu. Also Juda ist nicht das gewesen. Und warum? Weil nicht Juda selbst das ist, von dem hier die Rede ist, sondern von demjenigen, der aus dem Stamm Juda kommt. Der ist der aus den Brüdern erweckt wird. Der wird gepriesen, wie wir gerade in Offenbarung gesehen haben. Der ist dem, der alle Anbetung zukommt und der angebetet wird. Seine Hand ist auf dem Nacken aller Feinde. So, das ist der die Feinde besiegt. Und von dem sich niederbeugen werden die Söhne deines Vaters. Also nicht vor Juda, sondern von dem, der aus dem Stamm Juda kommt. Das ist, um was es hier geht. Also es geht letztendlich um diesen einen Erlöser, auf der Suche der Johannes ist. Und dann heißt es, Vers 9, Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Also so wird beschrieben, der die Feinde, die Hand auf den Nacken der Feinde hält, der angebetet wird, den alle Brüder angebeten, wird eben als Löwe identifiziert. Und damit ist damit die Königsherrschaft gemeint. Also es wird ein König aus dem Stamm Juda kommen. Mit all dem, was da gerade gesagt wird. Okay, das ist jetzt der Gedanke. Es ist ein König. Und ein König ist natürlich der auf dem Thron sitzen darf, richtig? So. Und dann Vers 10, schaut mal, heißt es, nicht weicht das Zepter von Juda, Also Zepter ist ja der Herrschaftsstab, also das ist die Regierung, die Königsherrschaft. Noch der Herrschaftsstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Gottheld kann man auch übersetzen. Es gibt verschiedene Übersetzungen für diesen Begriff Schilo. Bis dass der Retter kommt, können wir übersetzen. Bis dass der Gottheld, der Held Gottes kommt. Also was uns gesagt wird, dass Juda die Linie des Königs ist, dass das Segen über Juda geht und über Juda zugleich die Königslinie geht, die den der Schlange den Kopf zermalen wird, die Feinde besiegen wird und dass seine Herrschaft eben auch von hierher kommt. Jetzt merke ich, hängt sich die Kamera ziemlich oft auf. Also da kommt die Herrschaft heraus. Und dann heißt es im gleichen Vers, dem gehört der Gehorsam der Völker. Also nicht nur der Brüder, sondern auch der Gehorsam aller Völker. Dem werden sich alle Völker unterwerfen. Wird für uns wichtig sein, wenn wir in Kapitel 7 dann in Offenbarung uns anschauen, wenn alle Völker ihn dann anbeten werden. Also ihm gehört der Gehorsam, der Glaubensgehorsam aller Völker. Schaut mal, wie viel steckt schon in 1. Mose 49. Und jetzt also wird uns das Bild vom Löwen gezeigt, von der Herrschaft, dann von dem Bild des Löwen, dann Bild der Herrschaft, der Königsherrschaft. Und jetzt wird uns das Bild gezeigt, was macht seine Königsherrschaft aus. Und ich halte es für wichtig, dass wir ganz kurz uns nochmal daran erinnern. Vers 11, an dem Weinstock bindet er seinen Eselsfüllen und an die Edeldrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. So mit diesen Bildern wird er beschrieben. Das erste Bild, das seine Königsherrschaft uns beschrieben wird, ist, dass er einen Weinstock und von ist die Rede von einem Eselsfüllen, ein Eselsfohlen würde ich sagen, egal, und ein Esel an die Edelrebe bindet. Und ein Weinstock, also all diese Begrifflichkeiten kommen uns bekannt vor. Oder ich bin der Weinstock, wir kennen die Begebenheit, Jesus reitet auf einem Eselsfohlen hinein nach Jerusalem. All diese Bilder greifen hier an und wir können schon mehr den Löwen identifizieren und wissen, von wem die Rede ist, weil wir natürlich die Evangelien hier kennen. Aber hier wird aber unter anderem seine Herrschaft beschrieben. Und das Bild ist folgendes. Er bindet den Eselfohlen oder den Esel an einen Edelrebe. Und die Frage ist, warum macht er das? Oder andersrum, würden wir das machen? Oder das ist nicht normal, dass man einen Esel an eine Edelweinrebe bindet. Und ich sage, warum macht man das nicht? Weil der Esel das ja alles aufessen würde. Wer würde das sowas machen? Wir wissen, dass es der König machen wird. Und warum macht er das so? Oder in welcher Situation? Und das Bild ist folgendes. Dann, wenn man den Überfluss hat, das heißt, wenn man so viel hat von Edelreben und von Wein, dass man sich leisten kann, sogar seinen Esel an einen Weinstock zu binden und sagt, kannst essen, macht mir nicht aus, wenn du es abfrisst. Das heißt, das Zeichen des Segens, das Zeichen des Überflusses. Und die Frage ist, wann ist man in Überfluss? Wann, in welchen Zeiten hat man so viel? Und das ist die Rede, oder das Bild ist dann, wenn kein Krieg ist, wenn Frieden ist, wenn man genug Zeit hat, sich um die Edelreben zu kümmern, wenn genug Ertrag ist, wenn genug Regen da ist, wenn der Boden gut ist. Also es ist ein Bild des Segens, es ist ein Bild des Friedens, ein Bild der Fülle. Und somit wird uns nicht nur gesagt, aus welchem Stamm der König, der Löwe kommen wird, uns wird auch seine Herrschaft beschrieben, dass er regieren wird. Und uns wird auch seine Herrschaft beschrieben. Was ist das für eine Herrschaft? Es ist eine Friedensherrschaft. Wird hier schon angedeutet mit diesen herrlichen Bildern. Damit, wenn wir verstehen wollen, was es bedeutet, dass wir mitregieren und mitherrschen werden, dann müssen wir seine Regierung verstehen, seine Herrschaft verstehen. Und das ist etwas anderes. Das ist keine Herrschaft dieser Welt. Das ist keine Regierung dieser Welt. Wenn es um seine Herrschaft geht, dann geht es um Segen, da geht es um Frieden, da geht es um Gerechtigkeit, da geht es um Fülle und um diese alle Dinge. Das beschreibt seine Herrschaft. Dann wird ein anderes Bild hier beschrieben, wo es davon die Rede ist, dass er sein Gewand im Blut der Trauben wäscht. In zweierlei Richtung können wir es verstehen. Ebenfalls, dass man sagen kann, das ist, wann wird man sein Gewand im Traubensaft waschen und eben färben? Nur dann, wenn man genug davon hat, sonst wird man es eher trinken, als dass man seine Klamotten dann färben will. Ich denke, das kann genauso dieses Bild des Friedens beschreiben und des Segens beschreiben, aber es kann natürlich auch das Bild des Königs, der Herrschaft, der die Feinde vernichtet und die Feinde richtet. Und dieses Bild in der Offenbarung haben wir dann später, wenn wir dazu kommen, dass er eben sein Gewand in den Kelter drängt. Das heißt, da ist das Bild des Gerichts und der Vernichtung der Feinde. Also das ist im Wesentlichen in 1. Mose 49, ist hier damit angeknüpft, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und wenn wir da eben in 1. Mose 49 hingehen, dann spielt das, was wir in Offenbarung 5 hier haben. Das heißt, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Also es ist der Löwe aus dem Stamm Judas, das ist aus der Nachkommenschaft Judas. Worin liegt also erstmal die Überwindung? Das ist das Erste. Er ist würdig, ein König zu sein. Er ist würdig, ein König zu sein und die Herrschaft anzutreten. Warum? Er kommt aus dem Stamm Juda. Und damit ist die Menschwerdung. Damit ist die Menschwerdung gemeint. Das heißt, seine Würdigkeit bestand darin, er entäußerte sich, er wurde Mensch und ist diesen Weg der Menschwerdung gegangen. Und das ist Jesus Christus, der König der Könige, der Herr aller Herren, der Löwe aus dem Stamm Juda. Die Würdigkeit ist zuerst in seiner Menschwerdung und in dieser Königswürde, in der Menschwerdung. Ich hoffe, ihr könnt mir auf die Schnelle hier da folgen und verstehen, um was es hier geht. Im Prinzip, guck mal, das ist so viel. In dem Vers 5, Kapitel 5, Vers 5, wird das ganze Alte Testament zusammengefasst. Das heißt, alles, was wir hier haben, im Alten Testament, alles, was wir hier an Informationen, an Hinführung, an Vorbereitung für das Kommen Jesu haben, das steckt in Offenbarung 5, Vers 5 drin. Und der Älteste, der erinnert und sagt, weißt du, wer das ist? Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist der Verheißene. Das ist von dem im Alten Testament geredet ist. Der ist der Überwinder. Er ist der Überwinder. Von was überwinden? Nochmal, werden wir gleich ab Vers 6 sehen. Da wird uns die wahre Überwindung gezeigt. Aber zuerst ist die Überwindung des Königs darin, dass er aus dem Stamm Juda kommt, das heißt Mensch wird. Aber auch die Präzisierung, es ist die Wurzel Davids. Damit sind wir natürlich sofort bei 1. Korinther 17,1. Korinther 17, 1. Könige 7, glaube ich. Das sind die Stellen, die auch wir mit wirklich mittlerweile gut kennen, zumindest auch die mit mir schon länger unterwegs sind. Wir haben uns an so vielen Bezügen darauf, dass uns angeschaut, dass Gott verheißt, dem David ein Bund verheißt und verheißt, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen wird. Und die Linie geht ja über Juda und kommt irgendwann mal zu David. Und da verheißt Gott diese Linie, dass eben David auf dem Thron Davids eben der eine Messias sitzen wird, der eine König sitzen wird, dass seine Herrschaft ewig sein wird. Und dann kommt diese Verheißung, er wird mir Sohn sein und ich werde ihm Gott sein. Im Vater sein. Sondern das heißt, dieser eine Löwe aus dem Stamm Juda, der aus der Linie Davids kommt, er ist der Sohn Gottes. Da, mit diesen ein paar Skizzen, die der Älteste hier macht, wird damit all diese tiefe Wahrheit verknüpft. Wer ist der eine der Überwinder? Er ist der Sohn Gottes. Das ist das, was hier uns letztendlich wirklich vor Augen gemalt wird. Er ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Das ist der Überwinder aus dem Stamm Juda, aus der Wurzel Davids. So, warum aber Wurzel Davids? Das ist eine Geschichte für sich. Warum? Weil diese Linie, die Königslinie Judas, irgendwann mal so katastrophal wurde, dass Gott eigentlich gesagt hat, das geht nicht. Da kam ein schlimmer König nach dem anderen, ein schlimmer König nach dem anderen, sodass Gott diese Königslinie oder die Königsherrschaft abgesägt hat, diesen Baum der Könige abgesägt hat und sie in die Gefangenschaft geführt hat. Aber er hat diesen Baum nicht rausgerissen. Es gab eine Wurzel aus dieser Linie, aus diesem Baum, der Juda, der die Könige hervorgebracht hat, und dann kam er nur schlechte. In diesem Baum hat Gott abgesägt und somit die Königsherrschaft erstmal in Israel beendet. Aber er hat diese Linie nicht mit seinem Wurzel rausgerissen, sondern es blieb eine Wurzel. Und diese Wurzel hat irgendwo angefangen zu sprossen. Das ist, in manchen Stellen heißt es die Wurzel Isais, das ist der Vater von David. Und das heißt, die Linie ging weiter, aber die schlummerte in diesem Baum, in dieser Baumwurzel. Das Leben war noch da, obwohl keine Äste neu gewachsen sind. Da kamen keine neuen Könige heraus. Und dann aber wuchs da aus diesem Wurzel Juda, wuchs da so ein Spross raus. Und dieser Spross, der da gesprost hat, das ist die neue König. Das ist der neue König. Und dieser Spross ist aus der Linie Davids. Und dieser Spross ist Jesus Christus. Das ist der Sohn Gottes. Aus dieser Linie, aus der Wurzel Davids, ist irgendwo mal was Neues entstanden. In Jesaja heißt das, ich lasse es sprossen. Erkennt ihr es nicht? Ich lasse etwas Neues stehen. Etwas Neues sprossen, Neues wachsen. Erkennt ihr es nicht? Das ist, wo Gott sagt, jetzt aus dieser Königslinie, die durch und durch versagt hatte, durch und durch, auch David und Salomo und alle, die da in der Reihe nach kamen, alle Könige haben versagt, kommt jetzt der neue eine König, und das ist der Löwe, Juda, David. Also, und wir verstehen hinter all diesen Bildern, um wen es hier geht, und das ist nämlich der Sohn Gottes ist, Jesus Christus ist. Und in dieser Menschwerdung, das ist das Erste, in dieser Menschwerdung und in der Art und Weise, wie er in diese Welt kam und für wen in diese Welt kam und den Willen Gottes, den er kannte, lebte, den Willen Gottes in vollkommener Weise erfüllte, darum war er würdig, dieses Buch zu nehmen und seine sieben Siegel zu öffnen. Er war derjenige, der alleine in der Lage war, den Willen Gottes zu kennen und diesen Willen komplett in dem kompletten Gehorsam Gottes zu leben. Darin bestand seine Würdigkeit, diesen Willen Gottes zu bekommen, zu brechen und zu offenbaren und letztendlich auch zu vollenden. In der Menschwerdung Jesu und in seinem Gehorsam. Und zwar Gehorsam bis in den Tod. Darin besteht die Würdigkeit desjenigen, den Johannes gesucht hatte. Also kein Geschöpf der Welt konnte das tun, was der Sohn Gottes getan hat. Und schaut mal, was er gemacht hat. Er wurde Mensch, er wurde ein Geschöpf. Er ließ sich ein Leib machen, von Teil dieser Schöpfung werden. Vielleicht ist es besser, wenn ich das ausdrücke, Teil dieser Schöpfung werden. Darin hat er sich als würdig erwiesen, weil er als Mensch in dieser Welt ohne Sünde war und den Willen Gottes vollkommen getan hatte. In allem Gott die Ehre gab, in allem Gott verherrlichte. Er hat sich als Einziger als würdig erwiesen. Aber das ist nicht die einzige Würdigkeit, sondern jetzt kommt die nächste ab Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Also Johannes ist auf der Suche. Wer ist würdig? Wer könnte das tun? Wer könnte das Buch öffnen? Findet niemand. Jetzt verheißt ihm einer der Ältesten, es gibt jemanden, er spricht von einem Löwen. Und jetzt schaut mal, könnt ihr euch erinnern an die Einleitung in der Offenbarung, als ich mit euch darüber sprach, über die Werkzeuge, wie wir die Offenbarung richtig lesen und was wir brauchen an Werkzeugen, um sie zu verstehen. Und eins davon war das Prinzip von Sehen, Hören, Hören, Sehen. Das heißt, dass die Offenbarung in erster Linie ein Bild ist. Das heißt, uns wird etwas bildlich dargestellt. Auch wenn es viele nicht mögen und sagen, das ist bildlich, aber das ist es. Es ist in gewisser Weise eine Allegorie. Das heißt, uns wird die geistliche Realität mit Bildern uns vor Augen gemalt. Aber selbst wenn wir die Bilder sehen, zum Beispiel die Engelwesen und so weiter, müssen wir diese Bilder verstehen und wir müssen sie deuten können. Was versteckt sich hinter diesen Bildern? Und wir können es dann, wenn wir dann hören, das ist das. Also guck mal, das eine ist, wir hören etwas und dann sehen wir das. Und dann sagen, das, was wir hören und sehen, das ist das Gleiche oder andersrum. Wir sehen etwas und dann hören wir was und sagen, das ist es. Johannes hört zuerst und er hört die Verkündigung von Löwe aus dem Stamm Jude, die Wurzel Davids. Und damit ist klar, um was es hier geht. Um den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Und der Messias, der Retter, der Erlöser der Welt, der der Schlange in den Kopf zermalmen wird. Das ganze Konzept der Rettung wird mit dem Erlöser, mit dem Messias hier hineingelegt. Er hört das. Aber jetzt schaut mal, jetzt sieht er etwas. Und er sieht was nicht? Er sieht keinen Löwen. Er sieht keinen Löwen. Es heißt, überwunden hat der Löwe. Und natürlich schaut er, wo ist der Löwe, wo ist der Löwe, wo ist der Löwe? Und als er hinguckt, dann sieht er inmitten vom Thron keinen Löwen. Er sieht ein Lamm. Und ich sah, so, er hört, Ältester, Löwe hat überwunden. Aber er sieht ein Lamm. Das heißt, er sieht nicht zwei verschiedene Dinge. Das ist so, so wichtig. Es sind nicht zwei verschiedene Dinge. Schaut mal, wenn in einer Stelle etwas über Jesus gesagt wird, vom Löwen die Rede ist, und an einer anderen Stelle heißt jetzt, es ist vom Lamm die Rede, dann könnten Exegeten kommen Exegeten zu diesem Rückschluss, dass sie sagen, Jesus kann nicht Löwe und Lamm zugleich sein. Das ist in Offenbarung oder überhaupt, ist kein richtiger Ansatz. Er kann das zugleich sein. Er ist auch zugleich viel mehr. Er ist auch der Bräutigam und er ist auch der Tempel, er ist auch das Opfer, er ist auch der Hohepriester. Jesus ist zugleich alles, denn er ist alles und durch ihn ist alles und zu ihm ist alles. Und er ist einfach alles. Er ist die ganze Schöpfung Gottes. Er ist der Anfang der ganzen Schöpfung Gottes. Hier wird nur deutlich gemacht, Aspekte. Mit dem Löwe heißt, überwunden hat der Löwe, der König. Und damit ist seine Menschwerdung gedacht. Überwunden durch seine Menschwerdung. Aber hier wird ein zweiter Aspekt der Überwindung gesagt. Und er sieht inmitten des Thrones. Das heißt, er ist in der Mitte. Er ist das Zentrum. Jetzt sieht ein Bild. Jetzt sieht er, nachdem der Löwe überwunden hat, aus dem Stamm Juda, sieht er etwas. Und zwar, jetzt sitzt der Löwe auf dem Thron, aber er sieht nicht wie ein Löwe aus, er sieht wie ein Lamm aus. Warum? Weil wir das Konzept des Lammes verstehen. Worin ist die Überwindung? Jesus wurde Mensch und starb an unserer Stelle wie ein Opferlamm. Der König opfert sich für sein Volk. Das ist das Bild. Die Überwindung und die Würdigkeit der Anbetung des Ewigen, der von Ewigkeit gelebt hat, liegt darin, dass der Ewige, der auf dem Thron saß, der Schöpfergott, sich selbst entäußerte und Mensch wurde und als ihr König und als ihr Herrscher, als der regiert, als der Herrscher, er opfert sich für die Seinen, er gibt sich für die Seinen und bewirkt eine Reinigung ihrer Sünden, er bewirkt ein Opfer. Ein Reinigungsopfer und er ist selbst das Opfer. Er macht sich zu einem Lamm. Der Löwe wird Lamm. Und wenn ich euch alleine diese beiden Begriffe sage, Löwe und Lamm, dann denken wir an das sogenannte tausendjährige Reich und alle erhoffen, dass das Lamm bei dem Löwen liegt, richtig? So, dann denken wir buchstäblich, da liegt ein Löwe bei dem Lamm. Und verstehe nicht, dass hier ein Konzept dahinter steckt, dass der Löwe und das Lamm, die verkörpern etwas, nämlich Herrschaft und Erlösung. Königsherrschaft, der König hat Frieden geschaffen zwischen Gott und Menschen, hat die Sünden weggenommen, indem ein Lamm wurde. Mit diesen beiden Bildern, Löwe und das Lamm, werden diese Dinge zusammengebracht. Und da geht es nicht um buchstäblich, dass die dazu zusammenliegen, sondern hier geht es darum, dass diese beiden Konzepte zusammengebracht werden und in diesem ewigen, ewigen Friedensreich Gottes, dass der Löwe und das Lamm eins ist, zusammen sind. Also nicht zwei verschiedene Personen sind, sondern eben zusammen sind, eins sind. Dieses Werk Gottes in Vollendung ist. Könnt ihr verstehen, was ich damit meine? So, hier wird also in der Mitte des Thrones, das heißt in der Mitte der Herrschaft, Jesus sitzt auf dem Thron, weil er überwunden hat. Das ist, was er versprochen hat, oder was er gesagt hat. So wie ich überwunden habe und mich auf den Vatersthron gesetzt habe. Das wird jetzt hier ab Vers 6 uns dargestellt. Der Löwe ist das Lamm und deswegen ist er das Lamm, weil jetzt das Konzept der Erlösung uns vor Augen gemalt wird. Das Konzept der Rechtfertigung, der Vergebung der Schuld des Volkes wird uns hier vor Augen gemalt. Es wird so gesagt, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen. Seht ihr das? Also jetzt, er ist das Zentrum, nicht nur der Herrschaft, so er ist das Zentrum der ganzen Herrschaft und die manifestiert sich ja in der Schöpfung. Er ist das Zentrum der Herrschaft, des Thrones über die ganze Schöpfung. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel auf der Erde. Das ist das, was hier ist. Ihm ist gegeben alle Herrschaft im Himmel und auf der Erde. Er regiert, er ist in der Mitte der lebendigen Schöpfung. Er hat die Herrschaft angetreten und der Ältesten. Das heißt, er ist das Haupt der Gemeinde. Er als der Löwe und er ist das als das Lamm. Zusammen in diesen beiden Funktionen hat er die Würdigkeit erlangt. Auf dem Thron zu sitzen, weil er dadurch überwunden hat, die Sünde und den Teufel, hat er die Würdigkeit erlangt, auf dem Thron eben zu sitzen. Er ist inmitten der Schöpfung, er regiert über die Schöpfung und er ist inmitten der Ältesten, er regiert über die Gemeinde. Also repräsentiert durch die vier lebendigen Wesen, repräsentiert durch die Ältesten. Versteht ihr, warum wir in Kapitel 4 uns das ein bisschen genauer anschauen mussten, für was sie stehen, wer diese Repräsentanten sind, damit wir verstehen, über was Jesus regiert, über was Jesus hier herrscht. Dann heißt es also, inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und das ist der Verweis seines Sieges. Das heißt, die Überwindung hat stattgefunden. Und es wird nicht gesagt, dass er es noch tun wird, denn es ist in der Vergangenheit. Er hat es schon getan. Denn das Lamm steht. Es steht zwar wie geschlachtet, aber es steht. Das heißt, es liegt nicht geschlachtet. Es steht. Es ist lebendig. Und das ist es. Der Hinweis, wie geschlachtet, das heißt, die Schlachtmale sind an ihm zu sehen, aber es ist nicht tot, es lebt. Er steht in der Mitte des Thrones. Das ist der Löwe, die Menschwerdung Jesu, sein Sterben und seine Auferstehung werden in Vers 5 und Vers 6 mit diesen beiden Bildern, Löwe und Lamm, zusammengefasst. Für das ich wahrscheinlich Jahre brauche, um auszulegen, habe ich auch bis jetzt gemacht. Über viele Jahre im Alten Testament sind wir jetzt bei 5. Buch Mose und wir haben uns noch nicht die Propheten und die anderen Bücher uns angeschaut. Das ist in zwei Versen zusammengefasst, der ganze Inhalt und der Evangelien, wo wir gerade im Markus-Evangelium uns darin befinden. Das alles zusammengefasst, unglaublich, oder? Apostelgeschichte zeige ich euch hier auch gleich. Steckt alles hier drin. Und bevor ich es wieder, oder ja, und ich will es an dieser Stelle noch einmal sagen, schaut mal, das, was wir hier betrachten, liegt nicht in der Zukunft. Kapitel 4 und Kapitel 5 ist nicht Zukunft, Endzeit, Trübsalzeit, wenn die Gemeinde entrückt ist, das hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Nein, nein, das ist unsere Geschichte. Das ist nicht nur die Vergangenheit, das ist auch Gegenwart und das ist auch Zukunft. Was war, was ist und was noch kommen wird. Das ist hier alles, dafür beten wir an. Was war, was ist und kommen wird. Nicht nur, was kommen wird. Was ist und was war, wird hier beschrieben. Ich glaube, ich fuchtel so arg, dass die Kamera es sogar nicht packt. Okay, also da werden wir mit hineingenommen in den Thron Gottes und in diese Thronszene. Jesus besteigt den Thron Gottes. Ich habe vor Augen Apostelgeschichte, nach der Auferstehung Jesu, nach der Opferung Jesu. Ich habe vor Augen Himmelfahrt, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 2. Sind das die Ereignisse, die hier beschrieben werden? Und die liegen unser heilsgeschichtlich, liegen sie schon in der Vergangenheit und nicht erst in der Zukunft. Ich erkläre euch das, warum ich da ganz stark Apostelgeschichte vor Augen sehe. Das mit dem Lamm ist ja klar, gell? Wir haben gerade Markus Evangelium, den neuen Bund und das Opfer, Passafest, all damit uns angeschaut. Das sind die Bilder oder das sind die Verknüpfungen, die wir hier haben. Jesus als unser Opferlamm. Aber hier reden wir von dem Auferstandenen. Das heißt, wir sind hier Matthäus 28, wir sind Markus 16, wir sind Apostelgeschichte 1 und 2. Wir sind jetzt hier an diesem Punkt. Schaut mal. Da heißt es, ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes. Hörner spielen im Kontext der Bibel, in dieser bildhaften Sprache, stehen Hörner für Herrschaft. Da können wir im Buch Daniel an einigen Stellen sehen, dass Hörner eben für Herrschaft stehen und werden es im Laufe der Offenbarung auch sehen über den Drachen, der auch eben Hörner hat. Und auch da ist auch die Rede von Hörnern. Und also Hörner repräsentieren natürlich Stoßkraft und Kampf, aber genauso eben und stehen für Herrschaft. Also wenn es heißt, dass Jesus, also dass dieses Lamm sieben Hörner hatte, solche Lämmer gibt es nicht, gell? Sondern hier geht es, dass durch das Überwinden oder das Geschlachtetwerden und das Widerstehen, also Auferstehen Jesu, er die Herrschaft bekommen hat, und zwar eine siebenfache Herrschaft. Und mit der siebenfachen Herrschaft bedeutet eine ganze Herrschaft. So sieben Siegeln, sieben Hörner, sieben Augen, sieben Fackeln, sieben Engel, sieben Zornesschalen, sieben Posaunen, sieben Siegeln, ganz, 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 ganz. Er hat die ganze Herrschaft bekommen. Durch sein Überwinden darf er auf den Thron Gottes sitzen, so wie er es versprochen hat. Und damit mit diesem Sitzen auf dem Thron, heißt es, bekam er auch die ganze Herrschaft übertragen. Gott hat Jesus die ganze Herrschaft übertragen. Der Vater übergibt dem Sohn die ganze Herrschaft. Und diese Herrschaft wird wie ausgeübt? Wie wird diese Herrschaft verwirklicht? Und wie übt er seine Herrschaft aus? Und das ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir über Herrschaft reden, und dass wir ein anderes Verständnis von Herrschaft haben, wie wir die Herrscher dieser Welt haben. Weil wenn wir darüber nachdenken, wie wir herrschen sollen oder dass wir herrschen, dann vergleichen wir diese Herrschaft dieser Welt und dann wollen wir solche Herrschaft gar nicht haben. Kein Wunder. Ich will nicht die Herrschaft in dieser Herrschaft der Welt regieren, wie die Könige der Erde, Politiker und alles. Nee. Da habe ich kein Interesse an dieser Art der Herrschaft. Überhaupt nicht. Wir müssen die Herrschaft Jesu verstehen. Und schaut mal, wie die Herrschaft Jesu sich auszeichnet. Da heißt es, und er hat die sieben Hörner und die sieben Augen. Er hat die sieben Augen. Und dann wird gesagt, die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Wie regiert Jesus auf der ganzen Erde? Wie übt er seine Herrschaft aus? Durch seinen Geist. Und wo sind wir? Apostelgeschichte. Wo sind wir? Pfingsten. Darf ich euch kurz bitten, mit mir da kurz hinzugehen? Apostelgeschichte, Kapitel 1 und Kapitel 2. Wisst ihr, warum ich an diesen Stellen doch ein bisschen Zeit mir nehme, da nochmal aufzuschlagen? Weil ich euch die Angst und das Mystische und das zukünftige Geheime aus dieser Offenbarung rausnehmen möchte. Ich möchte euch das zeigen, dass diese Dinge wir in der Bibel finden und dass die Dinge, wenn wir sie in der Bibel als Parallelen finden, uns eben diese Angst von diesem Mystischen und so weiter uns nimmt, sondern wir sehen, das sind Dinge, die geschehen sind, die geschehen und auch, dass sie geschehen werden und dass sie vielleicht eben anders geschehen werden, wie in diesen mystischen Bildern wir uns manchmal vor Augen haben. Wir verstehen doch, dass Jesus kein Tier ist und dass er nicht sieben Hörner auf dem Kopf hat und dass Jesus nicht auf einmal sieben Augen bekommen hatte. Das ist doch offensichtlich. Und selbst für jeden, der das Vergeistlichen nicht mag und die Deutung nicht so arg liebt, der muss doch an dieser Stelle eingestehen und zugeben, dass das geistliche Wahrheiten sind, die wir deuten und die wir auslegen müssen, dass es Bilder sind, ja, und die wir vergeistlichen müssen. Das ist doch so offensichtlich. So, um was geht's hier? Nachdem Jesus auferstanden ist, als das Lamm Gottes von den Toten, das ist Apostelgeschichte Kapitel 1, erscheint er in den Jüngern und erklärt ihnen, dass sein Reich und seine Königsherrschaft ausgebreitet wird von Jerusalem an bis zum Ende der Welt. Also verheißt er. Und er sagt, dass er sie als Zeugen dazu einsetzt, dass sie davon Zeugen werden und dass sie hinausgehen werden und Zeugen seiner Auferstehung, Zeugen seiner Herrschaft sein werden. Und so gehen die Jünger aus und predigen das Reich. Sie predigen die Königsherrschaft. Sie predigen die Herrschaft Jesu. Und Jesus stellt sich durch Zeichen, Wunden dazu und beweist, dass er auferstanden ist. Dass der gleiche Jesus, der die Kranken gesund gemacht hat, als er auf der Erde lebte, dass der gleiche Jesus auch heute noch regiert, auch auf der Erde, und Kranken gesund macht. Und das passiert zum Beispiel, als Petrus dann Johannes hineingeht und den Lahmen an der Pforte Salomo sieht und ihn gesund macht, und alle verwundern sich und denken, wow, was kann Petrus, was kann Johannes? Und die sagen, nein, das sind nicht wir, das hat Jesus gemacht. Und die machen das doch immer wieder deutlich und bezeugen, das sind nicht wir, sondern sie geben Zeugnis von dem Knecht Jesu. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 13, schaut mal. Der Gott Abrahams und Isaak und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt und so weiter. Und sie sagen, nicht wir haben das getan und es geht nicht um unsere Ehre, sondern den Knecht, Gott hat Jesus Christus verherrlicht. Das ist das Zeugnis seiner Auferstehung, das ist sein Zeugnis seiner Kraft, das ist das Zeugnis seiner Herrschaft. Er regiert immer noch und dieses Zeugnis legten die Apostel ab. Als Petrus seine erste Predigt, eine gewaltige Predigt in Kapitel 2 hält, schaut mal, was da steht. In Kapitel 2, ich lese euch ab Vers 30. Er erzählt von der Auferstehung Jesu und sagt, dass es eben nicht David war, sondern Jesus ist, von dem da die Rede ist. Vers 30, da er nun ein Prophet war, es ist die Rede von David, und wusste, dass Gott mit einem Eid geschworen hatte, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Merkt ihr, warum ich euch das vorlese? Es ist die Rede von David. David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen wird, der Löwe aus dem Stamm Juda, aus der Wurzel Davids. David wusste, da kommt ein Nachkomme. Das ist der Zusammenhang. Er wird auf dem Thron sitzen. Auf seinem Thron sitzen. Von welchem Thron? Das ist der Thron, von dem wir hier in der Offenbarung Kapitel 4 und Kapitel 5 reden. David wusste, auf diesem Thron wird ein seiner Nachkommen, das ist der Messias, Jesus Christus, sitzen. Vers 31. Aber was wird ihn legitimieren zu diesem Sitzen auf dem Thron? Vers 31. Hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder dem Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Also ist die Rede von der Auferstehung Jesu. Das Lamm, das steht wie geschlachtet. Merkt ihr, das sind die gleichen Thematiken, das sind die gleichen Schritte, das sind die gleichen Gedanken, die hier folgen. Und dann, was folgt als nächstes? Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Ich muss immer mal gucken, ob das Bild hängt oder nicht. Das ist noch am Laufen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Also hier ist die Auferweckung des Lammes, Auferweckung Jesu. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist. Merkt ihr, durch wessen wurde er erhöht? Durch die Rechte Gottes. Wir lesen, in Offenbarung 5 haben wir gelesen, und ich sah und in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das ist die Rechte Gottes. Also durch seine Ausführende, seine Kraft, seine Herrschaft. Nachdem durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, zu dieser rechten Hand, zu dieser Herrschaft, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße, den Nacken der Feinde, auf den er hält. Das ganze Haus Israel wissen nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus, also zu diesem Gesalbten, zu dem König, gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist die Zusammenfassung von dem, was wir in der Offenbarung 5 dann gelesen und gesehen haben. Nachdem Gott ihn erhöht hat und er inmitten des Thrones angekommen ist, Gott ihn zur Rechten hat hingesetzt hat, hat er den Geist vom Vater, er hat den Heiligen Geist, den er empfangen hat, ausgegossen. Das heißt, Gott hat ihm seine Herrschaft, wie regiert Gott, wie handelt Gott, durch was hat Gott alles gemacht? Durch seinen Geist. Durch was wirkt Gott alles? Durch seinen Geist. Durch was beherrscht Gott? Durch seinen Geist. Durch was redet Gott? Durch seinen Geist. Und der Geist des Gottes schwebte über dem Wasser bei der Schöpfung. Durch den Geist Gottes offenbart er sich. Durch den Geist Gottes wirkt er. Es ist die Kraft Gottes, der Geist Gottes. Gott hat sozusagen seine Kraft und seine Rechte repräsentiert durch seinen Geist. Repräsentiert durch seinen Geist, hat Gott diese Herrschaft hat er Jesus gegeben. Und Offenbarung Kapitel 5, wieder zurück, da heißt es eben, er hat diese sieben Hörner, das heißt, Jesus hat die Herrschaft angetreten und er hat die sieben Geister Gottes bekommen. Das heißt, Gott hat ihm seinen Geist gegeben. Ich verstehe hoffentlich richtig, was ich damit sagen will, wenn er seinen Geist gegeben hat. Das heißt, seine Herrschaft gegeben. Das ihm gegeben, durch was Gott seine Herrschaft ausführt. Und schaut mal, das sind die sieben Geister Gottes, das sind die sieben Augen, die Jesus jetzt hat. Das heißt, die sieben Augen repräsentieren seine Herrschaft, die Hörner seiner Herrschaft, die sieben Augen repräsentieren den Heiligen Geist, den er empfangen hat und den er ausgesandt hat auf der ganzen Erde. Das beginnt mit Pfingsten. Das heißt, er beginnt sein Reich zu bauen. Anfangen von Jerusalem, seine Herrschaft aufzurichten, anfangen von Jerusalem bis ans Ende der Welt, indem er seinen Geist aussendet. Und mit den Augen ist natürlich verbunden, er weiß alles, er sieht alles. Er ist, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Habt keine Angst, ich lasse euch nicht zurück. Ich weiß, wie es euch geht. Ich sehe, wie es euch geht. Jesus ist mitten unter uns durch und wie? Durch seinen Heiligen Geist. Das ist doch, was wir in der Apostelgeschichte so großartig finden, dass der Geist Gottes, dass Jesus seinen Geist aussendet und dass er die Gemeinde nicht verlässt, sondern dass er durch seinen Geist in uns Wohnung nimmt und dass er somit durch seinen Geist bei uns ist und uns durch seinen Geist befähigt und seine Herrschaft aufrichtet. Wo? Durch seinen Geist in uns. Seine Herrschaft ist in den Kindern. Viele gucken sich das an in dieser Welt und sagen, nee, ich seh die Herrschaft Jesu nicht. Sie würden nicht leugnen, dass er seinen Geist ausgegossen hat, oder? Aber sein Geist ist wo und wirkt wo? In den Menschen des Wohlgefallens. Das verkündigen die Engel. Freu dich, Welt. Ja, dass die Welt sich freut. Warum? Weil der Friede Gottes in den Menschen seines Wohlgefallens ist. Das Reich Gottes ist ein nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich. Es ist ein ewiges Reich. Und es wird gebaut in den Menschen. Durch den Geist richtet er sein Reich auf, seine Herrschaft aus. In jedem Menschen, das durch das Zeugnis des Evangeliums zum Glauben kommt. Und jeder Mensch, der den Geist empfängt, bekommt Anteil an dem himmlischen Reich und gehört zu diesem Reich. Und so wird dieses Reich immer und immer und immer mehr gebaut. Durch die lebendigen Steine wird dieses Reich gebaut. Und wenn es fertig ist, wird das irdische Reich und alle irdischen Reiche, alles Sichtbare, weggetan, verbrannt, vernichtet. Und dann bleibt nur noch was? Das Himmlische, weil das ewig ist. Das Irdische hört dann auf. Und dieses Reich wird gebaut, jetzt in dieser Zeit, auf der Erde, aber nicht Teil dieser Erde. Auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das ist, was hier passiert ist. Oder was uns beschrieben ist. Letztendlich Kapitel 5, ab 1 bis 5, ist sozusagen das Alte Testament mit all der Hinführung zu dem Erlöser. Und Kapitel 5, ab Vers 6, tauchen wir mit ins Neue Testament. Und ab Apostelgeschichte geht die Geschichte dann weiter, wie Jesus Christus seine Herrschaft eben aufrichtet und wie er seine Herrschaft baut. Wir sind gleich von der Zeit, wir sind schon von der Zeit durch. Ich sage euch, was als nächstes, was noch kommt und wie die Verknüpfung da ist. Als Jesus den Jüngern erklärte und davon erzählte, dass auf der Endzeitrede, was kommen wird, sie fragten Jesus, wann richtest du dein Reich auf? Sie fragten, was würden die Zeichen des Reiches und der Aufrichtung? Und dann erzählte doch Jesus von bestimmten Dingen. Er sprach von Verführung, er sprach von Kriegen, er sprach von Katastrophen, von geografischen Umwälzungen, er sprach von Seuchen, von diesen Dingen, oder? Als sie ihn fragten, Jesus, wie sieht's aus mit deinem Reich? Was kommt und was sind die Zeichen der Aufrichtung? Dann erzählt er doch von all denen, oder? Schaut mal, wenn wir hier verstehen, dass Jesus jetzt sich auf den Thron gesetzt hat und jetzt die Frage, wie richtet sein Reich auf? Was müsste jetzt von der Logik als erstes natürlich kommen? Das ist Kapitel 6. Und wisst ihr, was wir da haben? Wir haben die Siegel, die werden aufgebrochen. Und was haben wir da? Wir haben Verführung, wir haben Kriege, wir haben Umwälzungen, wir haben Seuchen, all das, was dann in diesen Pferden, den apokalyptischen Reitern, die wir uns dann in Kapitel 6 anschauen werden, was dann kommt. Genau das kommt als nächstes. Und wir sehen, wie Jesus sowohl in den Evangelien, in seiner Endzeitrede, genau das sagte und verheißt, sehen wir in der Offenbarung dann genau das Gleiche, was hier kommt. Und von daher müssen wir es hier deuten und wir werden es auch von daher verstehen. Aber wir sind noch nicht ganz in Kapitel 6. So schnell sind wir noch nicht. So, wir halten fest, wir haben Einblick in den Thronsaal Gottes bekommen und haben seine Schöpfung und in seiner Schöpferkraft uns angeschaut. Und dann haben wir gesehen, dass Jesus sich für würdig erwiesen hat, durch seine Menschwerdung, sein Sterben und seine Auferstehung, sich auf diesen Schöpferthron zu setzen und die Herrschaft anzutreten. Und dass er die Herrschaft empfangen hat, in dem Sinne von den Hörnern und von den Augen, zusammengefasst in der Herrschaft Gottes durch den Heiligen Geist. Wir haben hoffentlich verstanden, dass das nicht erst in der Zukunft liegt, in der sogenannten Trübsalzeit, und das nichts mit der Gemeinde zu tun hat, sondern vielmehr, dass das genau das, was mit der Gemeinde zu tun hat. Warum? Weil das die Geschichte der Apostelgeschichte ist. Weil das ist das, was mit der Apostelgeschichte eben beginnt. Und wir eben ein Teil dieser Geschichte sind. Wir sind ein Teil dieser Geschichte, die uns hier beschrieben wird. Wir gucken uns beim nächsten Seminar für die Offenbarung, da freue ich mich, das endlich hier vor Ort zu tun. Ich hoffe bis dahin, dass die Technik wieder sich erholt, beziehungsweise ich das bis dahin alles repariert habe, dass es gut funktioniert. Und dann werden wir uns die letzten Verse vom Kapitel 5 noch anschauen, die auch noch einiges da uns zu sagen haben. Wir werden den Lobpreis anschauen, wir werden über das neue Lied uns noch ein paar Gedanken machen müssen, weil das alles wichtig ist für später. Und wir werden sehen, was da eben im Thronsaal passiert. Was passierte? Wenn du wissen willst, was passierte, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Also wenn du wissen willst, wir wissen von der Apostelgeschichte, Jesus fuhr in den Wolken des Himmels in den Himmel. Und dann, wir verstehen warum, um seine Herrschaft anzutreten, um sich auf den Thron Gottes zu setzen. Und wenn du wissen willst, was ist dann passiert, was ist da abgelaufen, das gucken wir uns, das ist Kapitel 5, vor allem ab Vers 6 und folgende. Wir werden sehen, was im Himmel für ein Fest gefeiert wurde. Was hat da stattgefunden? Und das wird uns vorbereiten eben dann für die nächste Abschnitte Kapitel 6 und vor allem dann auch dann Kapitel 7 als der Höhepunkt von diesem Abschnitt. Ja? Herzliche Einladung dazu. Vielen Dank für die Geduld. Sorry für das Hängenbleiben des Bildes. Danke für das Mittragen. Danke, dass ihr dabei wart mit mir. Bibel gelesen habt, dieses herrliche Buch, diesen herrlichen Abschnitt mit mir gelesen habt, zugehört habt. Hoffe, dass der Herr euch durch seinen Geist diese Wahrheiten euch gezeigt hat und ihr es nicht nur über die Bilder hinaus und über die Buchstaben hinaus, diese geistlichen Wahrheiten sehen konntet. Sehe ich gerade, habe mich entschuldigt und schon hängt es wieder. So ist es. Von daher wird Zeit aufzuhören. Ich freue mich, euch hier vor Ort zu sehen, übernächste Woche hier, Altes Testament Bibelkunde, live und in Farbe. Und dann in den nächsten Seminar dann wieder auch hier vor Ort. Gott segne euch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Macht's gut.